Und nun etwas in eigener Sache, liebe Freischwimmer. Brauchst du gerade einen Impuls in deinem Leben? Steckst du vielleicht gerade fest in einem Lebensbereich und weißt nicht weiter? Und du möchtest dich weiterentwickeln, aber weißt nicht, wie du starten sollst? Dann melde dich gerne bei mir für ein kostenloses und unverbindliches Impulsgespräch. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes oder auf meiner Website freischwimmerimkopf.de. Moin moin und herzlich willkommen zu Freischwimmer im Kopf. Hier geht es darum, wie du auf wohlwollende Art auf deine unangenehmen Gefühle und Gedanken schaust, um dich nach und nach immer mehr von negativen Glaubenssätzen und Verhaltensmustern zu befreien. Mein Name ist Michael Jahn und ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Episode. In dieser Folge habe ich den lieben Frank Fischer zu Gast und es war selten so, dass ich so fasziniert von einer Geschichte war wie von seiner. Es ist wie ein Abenteuerfilm. Also er ist mit 19 nach Tibet gegangen, wollte unbedingt ins Kloster, hat sich von einer Schmuggelbande dort reinschmuggeln lassen nach Tibet, ist auf dem Weg dorthin fast gestorben. Und als er dann zum Kloster gekommen ist, wurde auch noch abgelehnt und vor die Tür gesetzt. Aber es hat alles ein gutes Ende genommen. Und was ihm da alles passiert ist, das erfahrt ihr jetzt. Liebe Freischwimmer, willkommen zu einer neuen Folge von Freischwimmer im Kopf. Und zwar ein weiteres Interview. Ich habe hier den lieben Frank sitzen. Und Frank hat eine ganz bewegte und sehr, sehr spannende Geschichte. Wir sind beim Vorgespräch schon so ins Quatschen gekommen, dass ich ihn da stoppen musste, noch mich stoppen musste, weil ich sozusagen noch Futter für das Interview haben wollte. Und deswegen, ja, werden wir fast nahtlos da quasi weitermachen. Aber vorab, Frank, stell dich doch bitte einmal vor.
Ja. Also ich bin der Frank, wir, glaube ich, bleiben beim Du und beim Vornamen, oder?
Genau.
Ja, ich bin der Frank, ich bin mittlerweile 54 Jahre verheiratet, wir haben 4 Kinder und ein sehr bewegtes Leben. Und ich habe natürlich eine sehr bewegte und spannende Vorgeschichte, die natürlich mein ganzes Leben komplett auf den Kopf gestellt hat.
Ja, so natürlich ist das gar nicht, weil ich finde so diesen Mut, den du hattest, ja, und das kannst du aber gleich mal sagen, einfach mal komplett so diesem Leben in den Rücken zu kehren und in eine ganz andere Kultur einzutauchen und zwar ganz tief einzutauchen. Ich glaube, das haben wirklich die wenigsten. Ja, aber erzähl doch einfach mal, was ist damals passiert und wo bist du hingegangen?
Wo bin ich hingegangen? Also ich bin mit 19 Jahren nach Tibet ins Kloster gegangen. Und zu meiner Vorgeschichte vielleicht, meine Eltern waren geschieden. Ich bin praktisch ohne Vater aufgewachsen, habe von dem her ein bisschen schwierige Kindheit gehabt. Wir haben nicht sehr viel Geld gehabt. Unsere Familie war dadurch zerrüttet, das heißt auch die Familie von meinem Vaterseite, das war dann sehr schwierig, der Kontakt. Und für mich als Junge war das natürlich extrem schwierig, ohne Vater aufzuwachsen. Also alles, was man so als Junge lernt von seinem Vater, war dann für mich nicht vorhanden. Ich weiß noch, wie ich in der Ausbildung war, habe ich dann den Arbeitskollegen gefragt, wie man sich denn rasiert und so weiter. Damals gab es ja noch kein Internet.
Ja, verstehe.
Es hat lauter so Geschichten halt. Und ich war als Kind sehr zurückgezogen, habe viele gesundheitliche Herausforderungen gehabt, von Asthma über Allergien, über Migräne, Kopfschmerzen und so weiter. Und habe schon immer einen ganz, ganz großen Traum gehabt. Und der war eben, nach Tibet ins Kloster zu gehen.
Und wie ist dieser Traum entstanden? Also warum gerade das? Also gerade zu der Zeit damals ist das wahrscheinlich
also
ganz weit weg gewesen. Ne?
Ja, ich habe mit 16 schon eine Ausbildung gemacht als autogener Trainer. Also ich habe von Haus aus schon so ein bisschen ein Faible immer gehabt für, ja, nennt man es jetzt Spirituelles, auf jeden Fall für all das, was jetzt nicht unbedingt immer erklärbar ist. Und habe da autogenes Training gemacht. Ich habe schon sehr früh mit Meditationen angefangen. Und das war so für mich der Punkt, wo ich mich ein bisschen finden konnte. Und habe aber wirklich schon, ich weiß, ich ging, glaube ich, mit 12 in so eine Jugendgruppe und habe damals schon von Tibet geträumt. Obwohl ich jetzt keinen Bezug dazu hatte, kein Familienmitglied ist von uns aus Tibet oder buddhistisch angehaucht. Und meine Mutter hat mir dann erzählt, wo ich aus Tibet wieder zurückgekommen bin. Ich habe mit 4 Jahren Fahrradfahren gelernt. Und da hat sie gesagt, scheinbar habe ich damals schon gesagt, jetzt kann ich nach Tibet ins Kloster fahren.
Ach nein, das hast du damals schon gesagt.
Das habe ich selber auch gar nicht gewusst, ja, aber das hat sie mir damals so erzählt.
Und ist jetzt, hast du jetzt schon mal rausgefunden oder weiß ich nicht, dass es vielleicht in einem Vorleben mal irgendwas mit Tibet oder so gab?
Ja, ich habe natürlich dann viele so Rückführungen gemacht und da war natürlich das Leben im Kloster, in verschiedenen Klosteranlagen, war dann schon sehr prägnant. Also es waren schon einige Leben, die mich da begleitet haben und dann dementsprechend auch geprägt haben.
Ah, Wahnsinn. Dass du das
und für mich ist es heute auch so, dass jetzt, ich meine, das, was ich erlebt habe, gibt es ja heute wirklich nicht mehr, weil die Klösteranlagen entweder kaputt sind, ausgeraubt oder komplett verändert sind. Für mich war es jetzt auch so ein Abschluss. Ja, als wenn mir diese Episode, diese Phase wirklich nochmal gefehlt hat, um sozusagen meine tibetische Klosterzeit hinter mir zu lassen oder abzuschließen.
Also so nach dem Motto, dass du im nächsten Leben wird es auf jeden Fall was anderes geben.
Da wird es auf jeden Fall was anderes geben, definitiv.
Aber wie, das wusste ich gar nicht, also da bin ich jetzt gar nicht so da gebildet in dem Gebiet. Also in Tibet gibt es irgendwie kaum Kloster mehr? Also das ist alles
geschlossen geworden? Also es gibt schon noch viele Klosteranlagen, aber man weiß, dass mittlerweile, also es sind ungefähr 80% zerstört worden. Und es sind von allen Klosteranlagen, die vorhanden sind, alle Schätze, alle Heiligtümer, alle Statuen, es sind durch Duplikate ersetzt worden. Mhm. Und die heiligsten Plätze sind letztendlich auch entweiht oder zerstört worden.
Oh, Wahnsinn.
Chris. Und von dem her ist natürlich auch die Kultur, auch die Mönche sind ja verfolgt worden oder werden teilweise immer noch verfolgt. Allein wenn man sich die Entwicklung von Lhasa anschaut, das ist eine Vergnügungsstadt geworden, ist eine Ausflugsstadt geworden, großes Rotlichtmilieu integriert worden. Also die einheimische Bevölkerung wird da schon einer immensen Herausforderung ausgesetzt.
Oh, Wahnsinn.
Jetzt mal natürlich, vorsichtig ausgedrückt.
Ja, kann ich schon verstehen. Das ist natürlich eine traurige Entwicklung halt.
Ja, das ist eine sehr traurige Entwicklung.
Ja, okay,
verstehe. Aber gut, der Dalai Lama hat ja letztendlich auch Tibet verlassen und er hat gesagt, auch wenn man die Geschichte so ein bisschen verfolgt, die Tibeter ist ein uraltes Kriegsvolk. Die sind auf dem Pferd unglaublich gut mit Pfeil und Bogen, wenn man das so mal sieht. Und auch die Mönche, die Kampfkunstgeschichte rührt ja auch irgendwo her. Also der Dalai Lama sagt letztendlich immer, es gibt irgendwo einen karmischen Ausgleich und ist felsenfest davon überzeugt, dass es auch hier diesen Ausgleich geben wird.
Also er ist davon überzeugt, dass durch das, was die Tibeter früher in der Vergangenheit in Anführungsstrichen verbrochen haben, dass sie das jetzt so wieder zurückkriegen. Ah, okay, genau. Alles klar, verstehe. Okay, spannend. Und dann bist du mit 19...
Genau, dann bin ich mit 19.
One-Way-Ticket nach Tibet geflogen.
Ja, Tibet ging natürlich nicht, weil es war damals schon Hoheitsgebiet. Ich bin nach Nepal, in den Norden von Nepal und bin dann da wirklich mit Schmugglerbanden nach Tibet. Also ich habe Schmugglerbanden angeschlossen. Ich habe vorher mit Übersetzern denen mitgeteilt, wo ich will unbedingt in ein Kloster. Ich habe natürlich auch keine Ahnung, wohin, wieso, weswegen. Ja. Und dann haben wir die so Schmugglerbanden organisiert, bin dann hinten auf dem Lastwagen unter die Plane, war dann mit denen 4 Tagen unterwegs und die haben mich dann irgendwo aussteigen lassen und haben mir praktisch den Fingern die 4 gezeigt sozusagen und dann habe ich gemeint, na gut, dann muss ich jetzt noch 4 Stunden den Pfad entlang gehen und dann bin ich im Kloster. So hat die Geschichte eigentlich begonnen.
Ach, Wahnsinn, also, das nenne ich mal Abenteuer. Also
das ist als Jugendlicher macht man natürlich solche Geschichten. Ja. Man könnte jetzt sagen, ich war total schlecht vorbereitet. Eigentlich gar nicht in dem Sinne, weil ich habe mir das natürlich, wie man so als Europäer das macht, auf der Couch zu Hause, das auch einfacher vorgestellt. Aber die Geschichte war dann so. Also ich war vorher 3,5 Wochen in Nepal. Bin dann diesen Schmugglerbanden mit und dann haben die gemeint, okay, 4 in diese Richtung und ich dachte, das werden dann 4 Stunden und dann bin ich im Kloster und alle freuen sich, dass ich da bin.
Ah, okay, verstehe. Und es hört sich schon so an, es lief dann halt anders.
Es lief etwas anders, genau. Also man muss sich vorstellen, das ist ein Hochplateau, da gibt es weder Wege noch Pfade noch Bäume noch Sträucher, da ist nichts. Felsige Landschaft. Und ich bin dann losgegangen, 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden. Es ist finster geworden und es ist nichts gekommen. Am Anfang habe ich mir noch nichts gedacht und ich habe natürlich nur für einen Tag was zum Essen und zum Trinken dabei gehabt, also sprich 2 Liter Wasser. Und ja, es wurde finster, da wird es natürlich bitter, bitter kalt da oben. Und ich bin weitergegangen und weitergegangen. Irgendwann habe ich dann aus Erschöpfung aufgehört. habe mich hingesetzt, bin so im Sitzen eingeschlafen und bin dann so lang weitergegangen, bis es wieder Tag wurde. Und das ging dann längere Zeit so. Also ich glaube, bis zum dritten Tag, da bin ich dann zusammengebrochen, also körperlich zusammengebrochen, ohnmächtig geworden, umgefallen. Und da war mir dann bewusst, okay, was ist, wenn die 4 Wochen oder 4 Monate gemeint haben?
Ah, ja, okay.
Und da war dann so der Moment, wo ich mir gedacht habe, oh Lecke, was hast du gemacht?
Also da kam dann
wirklich so der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, was ist, wenn ich nicht mehr zurückkomme?
Ja, genau. Also das ist ja dann Todesangst wahrscheinlich auch gewesen.
Das ist eine Todesangst, genau.
Also
hat sich dann alles gedreht.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also das klang ja
dann so die Ausflugseuphorie war vorbei.
das Abenteuer, es war genug Abenteuer dann erstmal so für ein ganzes Leben, ne? Ich meine, die haben dir ja jetzt, also du hast ja nur einen Tag mitbekommen und bist ja dann irgendwie, dann haben sie wahrscheinlich 4 Tage gemeint, schätze ich einfach mal, ne?
Ich schätze auch, dass sie 4 Tage gemeint haben, ja.
Und aber es war ein Weg, den du die ganze Zeit gefolgt bist oder war da eigentlich kein richtiger Weg?
Es war eine Richtung.
Es war einfach nur eine Richtung.
Richtung. Aber du hast natürlich durch die Berge immer wieder Anhaltspunkte.
Ja.
Und von dem her kannst du da schon relativ gerade gehen. Du hast ja auch keine Hindernisse im Weg. Ja? Also außer mal größere Felslandschaften, dann gehst du halt rundum. Aber an und für sich kannst du dich von dem her schon gut orientieren.
Ach, Wahnsinn.
Okay. Du bist ja im Himalaya, das ist ja Hochgebirge. Also
ja. Du
hast da schon richtige Berge vor dir, wo du denkst, Halleluja, also alle oben auch alle schneebedeckt.
Ja, ja, klar.
Also von der Orientierung ging das schon.
Warst du wahrscheinlich auch nicht so richtig gut angezogen dafür, ne?
Nein, also ich war nicht für hochalpine Wanderungen ausgerüstet. Ich habe zwar schon Wanderschuhe angehabt und auch warme Klamotten, aber für hochalpine Begegnungen war ich jetzt wirklich nicht ausgerüstet.
Und dann bist du ohnmächtig geworden, dann irgendwann wieder aufgewacht und dann weitergegangen, oder?
Genau, dann bin ich irgendwann wieder aufgewacht und dann kam wirklich die Angst, okay, was ist, wenn ich nie wieder nach Hause komme? Was ist, wenn ich das Kloster nie finde? Und dann bin ich aber trotzdem weitergegangen. Ich schätze mal eine Stunde oder eineinhalb, bin wieder zusammengebrochen, wieder aufgestanden, wieder weitergegangen, wieder zusammengebrochen. Und nach dem dritten Mal war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wahrscheinlich war es das. Mhm. Also ich komme wahrscheinlich nie wieder nach Hause, ich komme wahrscheinlich nie in einem Kloster an. Und habe mich dann mental für mich auch von meinem Leben und von meiner Familie und von all, die mir so am Herzen lagen, verabschiedet.
Oh, Wahnsinn. Und wie war das für dich irgendwie? Also bist du wahrscheinlich viel in die Trauer dann gegangen?
Also ich habe stundenlang nur geheult natürlich.
Ja.
Und aber irgendwann hörst du auf und dann kommt wirklich so das bewusste Abschiednehmen von der Familie, von deinem Leben. Zwar schon immer noch mit so einem ganz kleinen Hoffnungsschimmer, vielleicht könntest du es ja doch schaffen, aber die Angst, die war einfach zu groß und ich erlebte das dreimal zusammenbrech. Ich bin vorher noch nie zusammengebrochen in meinem Leben und du musst ja nur einmal blöd fallen, mit dem Kopf irgendwo auf den Felsen aufschlagen oder was auch immer, der Körper muss irgendwo versagen, dann gibt es einfach kein Weiterkommen mehr.
Ja, Wahnsinn. Aber ich finde, da sieht man auch mal wieder, was der Körper in der Lage ist zu leisten halt irgendwie. Auch.
Unvorstellbar. Unvorstellbar.
Ja. Ja.
Unvorstellbar.
Und dann bist du das dritte Mal zusammengebrochen und dann immer noch wieder weitergegangen. Und was ist
genau.
dann passiert?
Also ich bin circa, ich habe nicht mitgezählt, aber ich schätze, ich bin ungefähr 120 bis 150 Mal zusammengebrochen und weitergegangen.
Ach nein, wirklich? Echt?
Ja.
Also ich dachte gerade jetzt so erzählt, ja, nach dem 5. Mal ist dann das passiert.
Also ich bin unendlich oft zusammengebrochen, immer wieder aufgewacht, weitergegangen, zusammengebrochen, aufgewacht, weitergegangen. Also ich schätze, also 120 Mal reicht nicht.
Ach, Wahnsinn. Und weil du dann halt auch kein Wasser mehr hattest?
Kein Wasser mehr, nichts zum Trinken. Wasser war nicht so schlimm, weil du hattest teilweise Schnee.
Ja.
Und es ist unglaublich kalt in der Nacht. Also ich schätze, dass da so minus 25, minus 30 Grad waren.
Ach, Wahnsinn.
Und natürlich die Feuchtigkeit sich auf den Steinen und so weiter ablegt. Also sag mal, trinken ging jetzt. Aber du hast natürlich keine Nahrung, die Luft ist extrem dünn. Ich war so auf zwischen 3,5 und 4.000 Meter.
Ja.
Die Leistungsbereitschaft des Körpers ist eingeschränkt, du bist die Höhe nicht gewöhnt. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, es ist unglaublich, was der Körper an Energie und Potenzial dir doch dann noch zur Verfügung stellen kann.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Und letztendlich war es dann so, also, am Ende des 7. Tages habe ich irgendwo am Berg oben dann ein Kloster gesehen.
Ende des siebten Tages.
Ende
also
des
die,
siebten Tages.
Die Einheimischen schaffen das in 4 Tagen und du hast sozusagen... Dann
wahrscheinlich, also keine Ahnung, wie die auf die Zahl gekommen sind. Oder ja. mit dem Bus oder mit dem Auto, mit dem Jeep brauchen es 4 Tage.
Ja, oder halt eben, das ist nicht der direkte Weg gewesen, sondern du bist
ja
halt
kann
da,
auch sein, dass ich doch einige Umwege gegangen bin, möchte ich nicht ausschließen, ja.
Ah, okay. Und dann hast du wahrscheinlich neue Kraft geschöpft, als du dann da oben das Kloster gesehen hast.
Genau, also dann war mir natürlich, dann war mir klar, okay, ich schaff's an diesem Tag nicht mehr. Also am 8. Tag habe ich dann das Kloster letztendlich erreicht. Ist auch spannend, wenn du das Kloster siehst, wie viel Energie das dann in einem Körper nochmal freisetzt, weil du, ich musste ja dann nochmal, ich schätze mal, 800.000 Meter hochgehen.
Ja.
Was eigentlich von meinem Körperlichen her nicht mehr möglich war und es ist trotzdem gegangen. Und dann wurde ich natürlich auch im Kloster mit Nahrung und so weiter versorgt. Die haben mich aber wieder vor die Tür geschickt, also die haben mich nicht aufgenommen.
Also die haben mich nicht aufgenommen, das heißt, wie lange bist du da im Kloster gewesen?
Also ich bin dann, die haben mich vors Kloster wieder geschickt und dann bin ich, die haben die Türen dann wieder zugesperrt. Dann bin ich den Berg runter, weil dann war eine Bauersfamilie, also sprich, das war ein Landwirt, der hat 4 Kinder gehabt, eine Frau. Und es sind kleine Lehmhütten, also ich schätze mal 2 Meter mal 3 Meter, 2 Räume davon. In dem einen ist so ein kleiner Lehmofen drin und in dem anderen wird geschlafen. Und die haben mich dann mehr oder weniger aufgenommen. Ich konnte in dem Zimmer mit dem Ofen schlafen, habe von denen ein bisschen Reis, ein bisschen Gemüse zum Essen bekommen und bin dann am nächsten Tag, ich schätze mal um 3 oder um 4 Uhr in der wieder raufgestiegen, meine 3 Stunden, bis das Kloster oben seine Pforten wieder geöffnet hat. Und die haben mich mit Essen versorgt und so weiter. Ich konnte auch im Kloster rumgehen und marschieren, aber ich musste abends wieder raus.
Ah, okay. Und weil sie, also Verständigung war wahrscheinlich schwierig, aber sie
gar keine,
schon,
genau.
Gar keine, okay. Das heißt, sie wollten dich einfach nicht aufnehmen, so.
Die wollten mich nicht aufnehmen, genau.
Ah, okay. Dann
haben ganz
sie sich
genau.
Mit Essen...
Ich bin dann ab dem 5. Tag vor dem Kloster sitzen geblieben. In der Nacht.
Ah, okay. Bist du nicht mehr runtergegangen?
Genau. Ich bin dann einfach nicht mehr runtergegangen und denkt, ja, also irgendwann geht's nicht mehr. Und bin dann einfach sitzen geblieben und am 3. Tag haben sie dann am nächsten Tag die Tür wieder aufgesperrt und dann kam einer, ein Mönch, und hat mich so an der Schulter oder am Arm gepackt und hat mich mit reingenommen. Und da waren wir dann klar, okay, ich kann wirklich in dem Kloster bleiben.
Und wie war das für dich, einfach zu sagen, ist das so eine Bockigkeit gewesen oder war für dich einfach klar, du weißt, dass das dieser Ort ist? So, was ging da in dir ab?
Naja, es waren 2 Augen. Also das eine war natürlich der innere Drang, der innere Wunsch, unbedingt in einem Kloster leben zu wollen. Das war ja wirklich mein Ziel. Und das andere war natürlich schon auch begleitet ein bisschen von der Todesangst, weil ich habe gewusst, okay, wenn mich die nicht aufnehmen, was ist dann? Ja, also dann habe ich ja gar keine Chance mehr. Ich komme an keine Schmugglerbanden mehr ran. Ich bin illegal in einem Gebiet eingereist, ich habe keine Aufenthaltsgenehmigung, ich kann mich nicht verständigen, keiner kennt mich, keiner versteht mich. Also ich habe gewusst, wenn ich hier nicht aufgenommen werde, dann ist es wahrscheinlich schon mein Todesurteil.
Ah, okay, aber was hat die Aufnahme des im Kloster damit zu tun? Weil wenn du aus dem Kloster irgendwann, selbst wenn du nach Monaten wieder rausgehst, ist ja genau das gleiche Problem, oder nicht?
Soweit habe ich nicht gedacht.
Ach, so weit hast du nicht gedacht? Okay, alles
klar.
Soweit
habe ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, spannend. Und Frank, warum ist eigentlich, also was ist das im Kloster, was dich so gereizt hat? Also was ist es so diese Struktur des Tages, die du sonst nicht hattest oder bist in die Gemeinschaft oder was, kannst du das sagen, was das war?
Also ich habe mich natürlich vorher schon ein bisschen informiert, wie es im Kloster abläuft und so weiter. Aber letztendlich war es wirklich ein innerer Drang. Also es war okay. Nicht keine Struktur, nicht das Meditieren oder Sonstiges, weil letztendlich es im Kloster auch komplett anders abgelaufen ist, wie es ich vorher in den Büchern gelesen habe.
Okay.
Es war wirklich so ein innerer Drang, du musst dahin.
Und es hätte also, ja auch ein katholisches Kloster sein können, aber deswegen, es muss halt unbedingt das tibetische sein. So
richtig, ganz genau. Ne? Ganz genau, es muss schon ein tibetisches Kloster sein, ja.
So, und dann bist du da drin gewesen und wurdest jetzt aufgenommen und die Sprachschwierigkeiten bestanden ja weiterhin sozusagen.
Die bestanden weiterhin, genau, weil da hat kein Mensch Englisch gesprochen und ich kein Tibetisch. Und das Faszinierende war allerdings, dass du unterhältst dich grundsätzlich wenig, außer du kommst in diesen Diskussionsbereich, wo die dann über ihre Einstellungen über die Religion meditieren und die kämpfen ja in Anführungsstrichen dann auch miteinander. Also es sind so Wortkämpfe, wo der eine dem anderen mit Argumenten liefert, um seinen Standpunkt darzustellen. Das war natürlich dann schwierig für mich, weil das alles in Tibetisch abläuft. Aber der Rest brauchst du eigentlich keine Verständigung, weil das wirklich nach 6, 8 Wochen so weit war, dass ich habe mich mit denen blind verstanden. Du schaust dich an, der schaut dich an, ich schaue den an und du weißt genau, was Sache ist. Ich habe sofort gewusst, okay, jetzt wird meditiert, jetzt wird betteln gegangen, jetzt wird der Hof zusammengekehrt. Also ich habe wirklich keine Worte gebraucht.
Ah, spannend, okay.
Und meine Rettung in dem Kloster natürlich war der Abt. Also der Abt von dem Kloster war wirklich so alter Mann, weißer Bart, weiße Haare, so wie man sich so einen alten weißen Mann vorstellt. Mhm. Und ich habe den gesehen und es hat in mir, als wenn einer mein Herz aufreißt, und es hat gebrannt, gelodert, gefeuert. Ich hatte noch nie so eine Verbindung zu einem Menschen wie zu diesem Abt.
Wahnsinn. Und das ohne Worte, ohne Verständnis.
Ohne Worte. Ich habe den gesehen, er hat mich gesehen und es hat da der Blitz eingeschlagen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und es war eine Verbindung, die mich auch wirklich dann durch die ganze Zeit im Kloster eigentlich bis heute trägt.
Ah, okay. Also sowas wie wirklich eine Seelenverwandtschaft eigentlich.
Ja, ich würde sogar sagen, das übersteigt das Ganze etwas.
Ah, okay. Wahnsinn. Und, also, und das ist der Grund, warum du dann wahrscheinlich auch dort länger dann geblieben bist, so ohne ihn? Wärst du richtig. Vielleicht schon früh abgehauen?
Also sonst wäre ich wahrscheinlich schon früher gegangen, weil du bist natürlich Fremder in dem Kloster. Mhm. Auch, also ich war natürlich beim Friseur vorher in Nepal, ich hatte keine Haare, ich hatte eine Mönchskutte an. Durch das, dass ich eher ein bisschen kleinere Augen habe, du kennst mich, hast mich auch nicht weggekannt von einem anderen Mönch. Also von dem her, das war relativ identisch, aber du, nichtsdestotrotz, die lassen dich schon spüren, dass du ein Fremder bist. Sei es von den Arbeiten, sei es von dem, wie sie mit dir umgehen, das hat sich dann zwar nach den Monaten gelegt, aber für mich war natürlich schon der Abt das entscheidende Bindeglied, weil der natürlich sehr viel dazu beigetragen hat, dass ich dann ein fester Bestandteil des Klosters geworden bin und auch wirklich zu 100% akzeptiert war. Ich glaube, ohne den Abt wäre es nichts für mich nicht so einfach gewesen.
Ja, okay, verstehe.
Also es war auch so nicht einfach, aber das hat mich, das für mich war das der Abt die Rettung.
Und wahrscheinlich auch genau der Grund, warum du genau in diesem Kloster gelandet
Richtig.
Bist.
Also, das, also im Nachhinein natürlich, in meinen Augen bin ich nur wegen dem Abt dahin.
Was hat das verändert in dir mit diesem Abt? Also das
alles.
Alles, ja?
Alles. Er hat alles verändert. Ich hatte durch das, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin, hatte ich natürlich grundsätzlich mit Männern ein Thema. Autorität, Vorschriften und so weiter war immer schwierig. Und der Abt hat alles auf den Kopf gestellt, weil dadurch natürlich mein komplettes Männerbild, meine Männerwelt, der Bezug zu Männern, alles, was mit der Männlichkeit zu tun hat, wirklich komplett auf den Kopf gestellt worden ist. Also diese Begegnung hat mein gesamtes Leben verändert, weil ich alles anders sehen konnte, wie ich es vorher gesehen hat.
Ja, okay.
Also wirklich alles in einer unglaublichen Geschwindigkeit.
Ja, auch so die Verbindung zu einem Menschen, also was möglich ist quasi, wie zwei Menschen in Verbundenheit sein können, so, das hast du wahrscheinlich vorher auch noch nie erlebt gehabt.
Nein, also dieses Gefühl, also natürlich, ich bin verheiratet und so weiter, aber dieses Gefühl, was ich mit diesem Abt hatte, hatte ich seitdem nie wieder. Mit keinem Menschen. Also selbst durch den Dalai Lama getroffen habe und so weiter, das war super, das war mega, aber es war nicht das gleiche Gefühl wie mit dem Abt.
Ja, okay, verstehe. Das und das hat ein anderer aus dem Kloster sicherlich auch nicht mit dem Abt, sondern das ist halt was ganz Besonderes.
Glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Oder sagen wir so, ich weiß ja, wie die Geschichte ausgegangen ist, ich bin mir sicher, es hatte niemand anderer dieses Gefühl.
Genau, sprichst du was an, wie ist es mit dem Abt weitergegangen?
Also, make the long story short, letztendlich nach einiger Zeit hat dann der Abt für sich beschlossen, seinen Körper zu verlassen. das war mir nicht klar, ich habe es nicht gewusst, sondern der ist zu mir gekommen, hat mich in den Arm genommen, was schon unüblich war. Haben wir gedacht, was ist denn hier los? Ja. Und hat mich an die Hand genommen und wir sind aufs Dach vom Kloster gegangen. Und dann hat er sich hingesetzt, dann hat er zu mir gesagt, also ich soll mich auch ihm gegenüber hinsetzen. Und da war mir klar, okay, leck, der verlässt jetzt seinen Körper.
Ah, Wahnsinn, das heißt, er hat entschieden, wann er stirbt sozusagen.
Richtig, genau. Er hat entschieden, dass seine Arbeit sozusagen getan ist und hat dann, wir haben uns nochmal vielleicht eine halbe Stunde wirklich in die Augen geschaut, nur in die Augen geschaut, kein Wort gesprochen. Und als wenn ich in seinem Körper, in seinem Kopf lesen habe können, was er so alles erlebt hat, was er mir mitteilen möchte. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er mir alles mitgeteilt hat, was er wollte. Sondern hat er seine Augen geschlossen. Ich habe dann noch weiter angeschaut, dann hat er seine Augen nochmal aufgemacht. Dann hat er gesagt, ich soll meine Augen auch schließen. So, und dann vielleicht 5 Minuten und dann war das wie so ein starker Windhauch.
Also es ist richtig klar, gespürt. Okay, so.
Jetzt hat er seinen Körper verlassen.
Ah, Wahnsinn.
Und dann ist diese Wärme, die von ihm ausgegangen ist, die ist weniger geworden.
Ja.
Und da war mir klar, okay, jetzt hat er seinen Körper verlassen.
Ah, Wahnsinn. Das heißt, du hast es richtig körperlich gespürt, als er seinen Körper verlassen hat, weil es wie so ein Windhauch war.
Total. Total.
Hast du
die ganze Energie, das ganze Gefühl war anders. Als wenn vor dir einfach noch eine Hülle sitzt, aber die war leer.
Krass. Und hast du jemals danach wieder erlebt, dass jemand gestorben ist? Und kannst du sagen, wenn ja, dass das ähnliches Gefühl war, was du da wahrgenommen hast? Oder?
Also ich habe natürlich dann schon auch einige Menschen begleitet im Sterbeprozess.
Mhm.
Und auch, wo sie dann gestorben sind. Also von dem her war das Gefühl dann schon immer wieder ähnlich, wenn sozusagen die Seele wirklich den Körper verlässt.
Ja.
Aber bei dem Abt war das halt wirklich so das erste Mal in meinem Leben und ich würde sagen, das war wuchtiger, ja. Also
ja. Wegen der Verbindung wahrscheinlich auch zwischen.
Wahrscheinlich wegen der Verbindung und wegen seiner Energie auch, die war ja schon mächtig und da war es einfach wirklich extrem deutlich.
Okay, verstehe.
Extrem deutlich. Und hat natürlich auch in mir unglaublich viel ausgelöst.
Ja, natürlich, das kann ich mir vorstellen, ja. Wahnsinn. Ich meine, du hast damit ja auch gar nicht gerechnet, halt.
Nein, also überhaupt nicht. Ich habe mir gedacht, okay, der will mal irgendwas zeigen, was ja schon öfters der Fall war, gewisse Meditationstechniken oder gewisse Heilungstechniken dann. Aber ja, wo es dann Richtung Dach ging, ist man dann schon ein bisschen mulmiger geworden und wo er sich dann hingesetzt hat, da war mir klar, boah.
Ja. Das heißt, eigentlich so ein bisschen das ohne Vater aufgewachsen und dann das zweite Mal den Vater verloren.
Nee, das war eigentlich nicht der springende Punkt, sondern das ist einfach ein überwältigendes Gefühl. Das ist echt schwer in Worte zu fassen, weil die Beziehung zu ihm so gut war. So stark, so besonders. Und für mich ist es immer noch so, dass er mich begleitet, aber halt anders. Halt anders. Und natürlich vermisse ich irgendwo diesen persönlichen Kontakt, weil der einfach so enorm stark war.
Naja, klar. Und ich weiß nicht, ich könnte es bei mir so vorstellen, dass ich danach auch immer wieder nach Menschen suche, wo ich wieder diesen starken Kontakt habe. Und vielleicht, du hast ja gesagt, dass du auch eigentlich keinen anderen Menschen bisher kennengelernt hast, wo das wieder so der Fall ist. Ne?
Richtig,
ist denn so eine gewisse Enttäuschung vielleicht auch manchmal da?
Nee, Enttäuschung Gott sei Dank nicht. Also ich habe ja nach meiner Zeit in Tibet dann auch viele Jahre in Asien gelebt, hatte auch bei verschiedenen Großmeistern. Aber es war nie so diese enorme Verbindung wie die Mönche vorhanden. Und obwohl die ja auch in ihrem Gebiet absolute Spitze waren und einzigartig, was mir natürlich viel leichter gefallen ist, eine Verbindung aufzubauen. Und ich habe natürlich immer wieder verglichen auch, wie ist die Energie von dem Abt gewesen, wie ist die Verbindung von den Großmeistern. Aber diese Verbindung habe ich einfach nicht mehr erfahren. Ich bin jetzt auch nicht traurig drum, weil für mich war es ja ein riesen Geschenk, also das größte Geschenk in meinem Leben, diese Erfahrung machen haben zu dürfen. Ja, also ja, allein ja. dieses Zusammenbrechen, dieses Sterben im Vorfeld und dann das andere Extrem, wie der er seinen Körper verlässt und in der Zwischenzeit diese wahnsinnige Verbindung zu spüren und auch so viel lernen zu dürfen, was er mein Leben komplett umgestellt hat. Und natürlich habe ich dann immer wieder bei Großmeistern, suchst du irgendwo so einen väterlichen Ersatz?
Ja.
Aber ich muss natürlich dann schon relativ schnell feststellen, dass das einfach nicht funktioniert. Und das habe ich dann auch lassen und dann ist es auch besser geworden.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, bist du danach dann noch in Asien geblieben und hast denn dort, bist du auch in diversen Klostern gewesen, bevor du dann wieder nach Deutschland zurückgegangen bist? Oder wie?
Also ich bin dann schon immer wieder nach Deutschland zurück. Und bin speziell auch die Wintermonate, also sagen wir so Oktober bis März, April, dann wieder nach Asien, also in verschiedene asiatische Bereiche, Indonesien, Bali, Thailand, Taiwan, Philippinen, Singapur, Hongkong und so weiter. Also wo halt verschiedene Großmeister auch gelebt haben, um halt von denen dann auch noch mehr zu lernen, gewisses Wissen zu erlangen, gewisses Wissen abzugreifen. Und war natürlich ganz anders wie im Kloster. Ich habe ja auch schon gewusst, was kommen könnte und was kommen kann. Aber diese Verbindung, die habe ich einfach nicht mehr erlebt.
Und dann warst du da immer für mehrere Monate quasi und dann?
Da war ich dann für mehrere Monate, habe dann teilweise auch mit denen oder bei denen gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ich habe also dann verschiedene Feng Shui-Ausbildungen gemacht und bin dann mit denen rum und habe Beratungen gemacht in Asien, asiatische Familien, Unternehmen beraten.
Ja, okay.
Hast dann von denen gelernt. Da bist du natürlich dann so der Träger und der Lehrling und machst halt all die Arbeiten, die sonst keiner macht. Aber dadurch lernt man natürlich auch extrem viel.
Aber dann ist ja schon Sprache da dann halt schon wichtig gewesen. Das heißt,
gut, da kommst du natürlich mit Englisch schon gut voran.
Also da ging Englisch besser dann halt eben.
Okay. Da ging Englisch besser. Also bei verschiedenen Großmeistern, die konnten dann kein Englisch. Aber das war jetzt dann auch nicht so schlimm, weil du lernst dann durchs Zeigen.
Ja. Okay, verstehe.
Also da ging es dann schon relativ gut.
Und dann bist du mit dieser Feng Shui-Ausbildung nach Deutschland zurück und hast es denn ja auch angeboten oder wie ist dann
genau, der? Genau, also ich habe mit Feng Shui letztendlich dann angefangen, habe dann hier in Deutschland Feng Shui-Beratungen angeboten und habe das natürlich immer weiter und weiter ausgebaut. Und durch Feng Shui kommst du natürlich in die Häuser rein, kommst in Kontakt mit den Leuten.
Kommst du in die Häuser rein, das klingt gut.
Ja, du siehst natürlich extrem viele Häuser, Wohnungen, Lebensstile, Einrichtungscharaktere. Kannst dann natürlich auch in den Wohnungen lesen. Also du liest natürlich in der Wohnung dann, wie leben die Personen. Kannst dann extrem viel über die Personen schon sagen, aufgrund der Einrichtung, des Schnittes, der Lage der Wohnung oder des Hauses. Und kommst natürlich dann auch in persönliche Gespräche, auf gewisse persönliche Probleme, auf gesundheitliche Probleme. Und da war natürlich am Anfang dann Schluss für mich. Du kannst zwar schon mit den 5 Elementen ein bisschen arbeiten. Da habe ich dann eigentlich auch begonnen, so mehr in das Personal Coaching über verschiedene therapeutische Ausbildungen noch mehr einzusteigen. Und heute mache ich wirklich fast mehr Personal Coaching wie Feng Shui oder baubiologische Beratungen.
Ah, okay, alles klar. Und das heißt, es kommen dann, das ist so eine Art Live-Coaching, also es kommen dann halt Leute zu dir, die einfach Probleme haben in bestimmten Lebensbereichen oder.
Genau, also ich habe Leute, die zu mir kommen, die teilweise gesundheitliche Themen haben oder auch normale Lebensthemen. Ich habe aber auch Firmen, die zu mir kommen und sagen, hey, wir haben hier gerade ein Personalproblem, kannst du unterhelfen?
Ah, ja.
Ich habe Firmen, die berate in Form von Entwicklung, wo wird die Reise der Firma hingehen, was kann man entwickeln, welches Potenzial hat die Firma, wie kann man verschiedene Zusammenarbeit mit anderen Firmen unterstützen. Also ganz kunterbunt, ich habe Baufirmen, die zu mir kommen, die Häuser, Wohnungen und so weiter nicht verkaufen können, was man machen kann, um das wieder in Schwung zu bringen und das zu harmonisieren, damit der Verkauf stattfindet. Also relativ breites Spektrum und ein sehr kunterbuntes. Also ich habe wirklich jeden Tag eine neue Aufgabe vor mir.
Na, okay, spannend. Und aber da fährst du immer zu den Leuten hin oder ist es deutschlandweit, sage ich mal, machst du das denn auch über, keine Ahnung, Zoom oder was auch immer?
Also ich mache es weltweit. Ich habe natürlich viele Jahre in Asien, in Amerika gearbeitet, war dann da vor Ort teilweise auch. Ich fliege auch noch teilweise. Mittlerweile sind die Kinder größer. Jetzt bin ich wieder mehr mobil unterwegs. Also teilweise fliege ich zu den Firmen oder zu den Beratungen dann auch. Oder sind dann teilweise auch Privatpersonen, die mich dann buchen und sagen, hey komm, schau dir das vor Ort an. Durch Corona ist natürlich viel online geworden. Also wo auch ausländische Personen kommen und sagen, hey, können wir das per Zoom machen? Das ist allein durch diese Geschichte schon deutlich mehr geworden.
Und wahrscheinlich ist es, als du wieder zurückgekommen bist, also dann noch fest nach Deutschland, so von Asien ist wahrscheinlich schon schwer gewesen, die Umstellung, oder? Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, riesig. Also ich würde nicht sagen, die war genauso schwer wie nach Asien zu gehen, aber ich habe das Essen immer vertragen, hier bei uns. Du kommst mit dem Stress nicht mehr klar, weil ja um 13.24 Uhr geht der Zug. Mit dem konnte ich anfangs überhaupt nicht umgehen, mit der Mentalität.
Ja, klar.
Der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, den Stress, wo wir unsere Prioritäten haben, der Luxus, der bei uns vorherrscht. Also es waren extrem viele Herausforderungen. Ich habe lange, lange gebraucht, um mich da wieder einzugewöhnen. Es gab natürlich immer wieder die Idee, wieder zurückzugehen.
Klar.
Aber das war natürlich genauso crazy. Mhm. Und ja, ich habe schon lange gebraucht. Also da hat mir natürlich so der winterliche Ausflug nach Asien immer wieder stark geholfen, bis ich dann wirklich mich dazu entschieden habe, voll und ganz hier zu bleiben.
Ah, okay, schön. Und bereust du auch nicht diese Entscheidung?
Nein, auf keinen Fall.
Ah, okay.
Auf keinen Fall, weil ich natürlich durch all diese Erfahrungen, was ich jetzt wirklich in Asien gemacht habe, vor allem auch in Tibet, im Kloster, was für mich so mein persönlicher, wirklich reichster Schatz ist, den ich habe, weil du dir das weder erlesen noch irgendwo erschauen. Ja. Es gibt keinen Film drüber, es gibt keine Aufzeichnungen drüber.
Ja.
Und die Erfahrungen sind einfach einzigartig.
Mhm.
Und das ist auch das Schöne, wenn man davon immer wieder ein bisschen was weitergeben kann und teilen kann, das macht dann auch diesen Beruf so schön und so einzigartig.
Ja. Wundervoll. Ja, Frank, vielen, vielen Dank. Wir sind tatsächlich jetzt auch schon ins Ende gekommen. Also es geht halt auch immer rasend schnell.
Ja.
Das heißt, in den Shownotes werdet ihr dann auch, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr Personal Coaching bei Frank machen wollt oder auch Feng Shui, dann werdet ihr in den Shownotes dort halt eben auch die Links finden und könnt mit Frank Kontakt aufnehmen. Und ja, dann, wie gesagt, danke ich dir. Also wie ich jetzt rausgehört habe, Frank, ist es ja auch, das heißt, Unternehmen könnte ich buchen, aber auch Privatpersonen, beides.
Genau, so beides, ja. Ne? Und das findet auch so statt, genau.
Okay. Gibt es zum Schluss noch etwas, weiß ich nicht, du hast ja einen sehr, sehr reichhaltigen Schatz und hast ja auch da ganz tief in unterschiedliche Kulturen, ganzen asiatischen Kulturen reingeschaut und auch Religionen, Buddhismus. Gibt es vielleicht etwas, was du noch mitgeben möchtest? Vielleicht ein Tipp, Hinweis oder etwas, was du den Zuhörern gerne sagen möchtest?
Also ich denke, dass wir leben ja in einer sehr bewegenden Zeit, in einer sehr turbulenten Zeit und ich glaube auch, dass die Turbulenzen noch zunehmen werden. Mhm. Das heißt, die Unsicherheit wird immer größer werden, weil sich extrem viel verändert. Viele haben natürlich Angst davor, haben Bedenken davor. Ich sehe es als wahnsinnig große Möglichkeit und Chance, neue Erfahrungen zu machen, neue Erlebnisse zu erleben, neue Gefühle zu fühlen und ich möchte eigentlich jeden ermutigen, mutig durchs Leben zu gehen. Je mehr Liebe und Dankbarkeit wir für uns gewinnen können, umso leichter wird es in der Zukunft werden. Und ich bin der Meinung, dass wir wirklich einer strahlend schönen Zukunft entgegengehen, auch wenn es die nächsten Jahre noch ein bisschen holprig wird. Und jeder, der halt so mit Liebe und Dankbarkeit etwas mehr in sein Leben an Bausteinen dazu nehmen kann, wird sein Leben auf jeden Fall bereichern.
Ah, super schön. Frank, ich danke dir, weil ich finde, es ist viel zu selten zu hören, dass die Leute da so positiv in die Zukunft gucken, was ja eher bei vielen halt eben anders ist. Deswegen, ja, schön, dass du es anders siehst und ich sehe es nämlich genauso, auch wenn es ein bisschen holprig ist. Die nächsten Jahre, glaube ich, ist die Entwicklung einfach so, dass es halt immer ins Positive halt eben geht. Ja, und kleinen Beitrag möchte ich dazu dann halt hier mit dem Podcast auch mit der Folge dann halt eben auch leisten. Und wie gesagt, schaut in die Shownotes, wenn ihr mit Frank Kontakt aufnehmen wollt. Und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dann.